Männer, hat irgendwer von euch Bundesliga geschaut gestern? Um die Bars war irgendwer enttäuscht? Gladbacher? Wie? Joe? Dortmund vielleicht auch? Für die Bayern lief es ja eher gut, gell? Gibt viel Enttäuschendes in dieser Welt, oder? Sport, manchmal im Job, manchmal in der Gemeinschaft mit Geschwistern, in der Familie. Manchmal sind wir von uns selbst enttäuscht, öfter mal von anderen Menschen. Aber sag mal, warst du auch schon mal von Gott enttäuscht? Was ist eine Enttäuschung eigentlich? Enttäuschung hängt mit unseren Erwartungen zusammen, oder? Wann fühlen wir uns enttäuscht? Wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, so wie wir es uns gewünscht haben. Dann haben wir dieses Gefühl der Frustration oder Trauer oder Ärger und das nennen wir dann Enttäuschung. Also warst du schon mal enttäuscht von Gott? Schon mal was von Gott erwartet und er hat es nicht erfüllt? Vielleicht für jemanden um Heilung gebetet und die Person ist gestorben dann? Oder um einen Partner gebetet und bist immer noch allein? Oder um ein Kind gebetet und Gott hat dir noch keins geschenkt? Oder warst du endlich schwanger und eine Fehlgeburt? Oder das Kind ist behindert? Oder du hast erwartet, dass Gott dich versorgt und er hat es nicht in dem Maß getan, wie du dir es erwartet hast? Erwartet, dass Gott dich groß macht, dass Gott dir Erfolg schenkt und Gott hat dich klein gemacht? Vielleicht gebetet, dass sich jemand bekehrt und ist noch nicht passiert? Und so weiter und so fort. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, können wir sagen, wir wurden alle schon mal enttäuscht von Gott. Das liegt nicht an ihm, das liegt vor allem an uns. Das hat oft mit unseren falschen Erwartungen zu tun. Manchmal auch mit falscher Theologie. Wenn ich glaube, dass Gott alle Christen heilen wird, hier und jetzt, dann werde ich enttäuscht werden, weil er es nicht tut. Und wenn ich mir erwarte, dass Gott mir Wohlstand schenkt, weil ich im Namen Jesu beanspruche, dann wirst du enttäuscht werden, weil das hat Gott nicht verheißen. Und manche Dinge hat Gott verheißen, aber wir erfüllen die Bedingungen nicht. Wir hätten gern immer alles bedingungslos, ne? So diesen Selbstbedienungsladen. Da sagt Gott nicht, dass er alles zum Guten verwenden wird und dass er dir geben wird. Gesagt, aber in einem Kontext. Das gilt für die, die ihn lieben und für die, die ihre Lust am Herrn haben und für die, die sein Reich zuerst suchen. Wir nehmen diese Verheißungen manchmal aus dem Kontext. Manchmal haben wir falsche Prioritäten, wenn wir nicht geistlich gesinnt sind. Manchmal sind wir enttäuscht, schlicht und einfach, weil wir Gott nicht verstehen. Der uns gesagt hat in Jesaja 55, so weit der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Oh Gott, wie kannst du Leid zulassen, wenn du allmächtig bist und liebevoll bist? So eine typische Frage. Manchmal sind wir enttäuscht, schlicht und einfach, weil uns das Leben wehtut und wir so an unsere Grenzen kommen. Und wir sagen zu ihm, warum lässt du das zu? Ich möchte heute gern mal einen Bekehrungsaufruf ein bisschen anderen Art machen, den man nicht so oft hört. Und zwar folgenden: Komm zu Jesus und du wirst enttäuscht werden. Garantiert. Verspreche ich dir, Jesus wird dich enttäuschen. Halleluja. Also fühl dich nicht schlecht, fühl dich nicht irgendwie komisch oder irgendwie, als wärst du der Einzige, wenn du dich enttäuscht fühlst von ihm. Das ist eine sehr biblische Erfahrung. Ich denke, es ist auch eine gute Erfahrung, eine notwendige Erfahrung, wenn wir geistlich reifen wollen, wenn wir frei werden wollen, frei von uns selbst werden wollen. Eine biblische Erfahrung. Wollt ihr eine kleine Auswahl haben? Lass uns mal an Abraham denken. Lass uns mit ihm beginnen, dem Vater der Glaubenden. Gott hat ihm verheißen, dass er viele Nachkommen haben wird. Und dann ist lange Zeit nichts passiert. Hat kein Kind bekommen. Bis er 100 Jahre alt war. Wie denkt ihr, hat der Abraham sich gefühlt? Wird uns nicht explizit gesagt, aber wir lesen, was er getan hat. Nämlich, dass er an irgendeinem Punkt seine Magd genommen hat und sie geschwängert hat, weil er offensichtlich nicht mehr geglaubt hat, dass Gott es erfüllen wird. Ja, manchmal ist Gottes Timing anders als unser Timing. Und das finden wir enttäuschend. Schon mal erlebt? Denkt jeder von uns. Wie denkt ihr, hat der Mose sich gefühlt, als er nicht in das verheißene Land eingehen durfte? Nachdem er 40 Jahre lang mit dem murrenden Volk in der Wüste unterwegs war, vielleicht die härtesten Jahre durchgemacht hat und dann am Ende durfte er seinen großen Traum nicht erleben, hat Gott ihm gesagt, du darfst nicht ins verheißene Land einziehen. Denkt ihr, war er ein bisschen enttäuscht? Was denkt ihr, hat David gefühlt, als Gott ihm gesagt hat, du darfst den Tempel nicht für mich bauen? Das war seine große Leidenschaft. Zumindest erstmal, bis Gott ihm dann gesagt hat, ich werde dir ein Haus bauen. Und denkt an Hiob. Denkt ihr, Hiob war enttäuscht, dass seine Kinder gestorben sind, dass er alles verloren hat, dass er todkrank war, nachdem er so gottesfürchtig gelebt hat? Ja, wir wissen, er wollte rechten mit Gott. Gott, das ist nicht fair. Wie ist mit Josef? Hat große Träume gehabt, oder? Dass alle sich vor ihm beugen werden und dann ist alles schiefgelaufen in seinem Leben. Verkauft als Sklave, falsch beschuldigt im Gefängnis und so weiter und so fort. Wie denkt ihr, es ihm gegangen? Oder Jeremia, der sein ganzes Leben lang gepredigt hat, jahrzehntelang, und keiner hat reagiert. Niemand hat sich bekehrt. Ihr könnt nachlesen, was für ein Kampf das für ihn war. Oder denkt an Naomi, die ihren Mann und ihre Söhne verloren hat. Und dann gesagt hat, nennt mich ab heute Mara, das heißt bitter, die Bittere. Die Lobpreisleiter Israels haben einen Hit geschrieben mit folgenden Worten, Psalm 44. Warum schläfst du, Herr? Wache auf, verwirf uns nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht, vergisst unser Elend und unsere Bedrückung? Wo bist du, Herr, in meiner Not? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Hast du mich verlassen? Schon mal so gebetet? Sich nicht getraut, so zu beten vielleicht? Es ist okay. Du darfst zu ihm ganz ehrlich reden. Gott hält es aus. Sehen wir hier in den Psalmen. Weißt du was? Jesus kennt dieses Gefühl, diese Erfahrung. Jesus hat am Kreuz gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist natürlich ein Schlüssel, wenn wir in diesem Gefühlszustand sind. Du darfst wissen, Jesus, Gott weiß es, wie es dir geht. Er versteht dich. Nicht nur intellektuell, weil er Gott ist und allwissend ist, sondern aus eigener Erfahrung. Und er liebt dich, er ist dir nah, selbst wenn du es gerade nicht spürst. Lass uns weiterschauen ins Neue Testament. Die Eltern Jesu zum Beispiel. Diese Situation, wo sie zusammen in Jerusalem sind und dann gehen sie nach Hause und finden, oh, Jesus ist nicht bei uns. Dann haben sie ihn 2 Tage lang gesucht. Dann endlich gefunden im Tempel und Jesus sagt, wusstet ihr nicht, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Denkt ihr, sie waren ein bisschen enttäuscht von Jesus an dem Punkt? Hättest du ja wenigstens anrufen können. Wie haben sie sich gefühlt, als sie zu Jesus kommen wollten und Jesus hat gesagt, wer ist meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern? Die, die Gottes Wort hören und es tun. Oder denkt an Martha und Maria, als ihr Bruder Lazarus krank war und sie haben zu Jesus gesandt. Dein Freund Lazarus ist krank, komm. Und Jesus hat ein paar Tage gewartet, bis er tot war. Danke, Freund. Ach ja, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Denkt an Paulus, der so ein Herz hatte, sein Volk für Jesus zu gewinnen. So sehr, dass er gesagt hatte, ich wünschte, ich wäre verflucht, damit sie gerettet werden. Und jedes Mal, wenn er es versucht hat und eine Gelegenheit hatte, ihnen das Evangelium zu predigen, war es ein absolutes Desaster. Und Gott hat gesagt, das ist nicht dein Dienst, nicht deine Berufung. Ich mache dich zum Apostel für die Heiden. Oder denkt an den 2. Korintherbrief, wo Paulus krank war und er beschreibt, er sagt, ich habe 3-mal den Herrn angerufen, deswegen, dass es von mir nimmt. Und seine Antwort war, nein. Meine Gnade genügt dir. Johannes 6, da haben viele Menschen Jesus verlassen, weil das, was er gesagt hat, so unannehmbar für sie war. Hat sie so vor den Kopf gestoßen. Und warum, denkt ihr, hat der Judas den Jesus verraten? Und die Juden geschrien, kreuzige ihn! Warum? Ja, weil er ihre Messias-Erwartung nicht erfüllt hat. Waren enttäuscht. Ihre Erwartung war, dass der Messias ein mächtiger Herrscher sein wird, der die Israeliten versammelt, der die Römer, die verhasste Besatzungsmacht, rauswirft, der Israel befreien wird, der uns groß machen wird. Und dann kam Jesus, der Messias, und er war so anders. Hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Man hört das mal mit den jüdischen Ohren seiner Zeit. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Was? Wie meinst du, dein Reich ist nicht von dieser Welt? Du bist der Messias, hallo? Warum waren am Ende nur 11 Jünger oder vielleicht 120 im Obergemach? Was war mit dieser ganzen Volksmenge, von denen wir hier lesen, die ihm nachgelaufen sind? Oder denkt an die 2 Jünger, die unterwegs waren auf dem Weg nach Emmaus in Lukas Kapitel 24. Die sagen, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und dann wurde er von den Römern, von dieser verhassten Besatzungsmacht gefoltert und gekreuzigt, hingerichtet wie der gemeinste Verbrecher, nackt, den scheußlichsten, demütigsten, niedrigsten Tod gestorben, verspottet, ausgelacht, angespuckt und dann war noch dieses Schild über ihm, der König der Juden. Aber wir hoffen, dass er Israels Erlöser sei. Das Kreuz war die ultimative Enttäuschung. Super-GAU für diese jüdischen Jünger mit ihrer Messias-Erwartung. Hey, das war das krasse Gegenteil von ihrer Erwartung. Das war eine Schande für die ganze Nation. Hier, dieser ist der König der Juden. Die Römer haben ihm das so richtig schön aufs Auge gedrückt. Sie waren bitter enttäuscht. Sie waren niedergeschlagen, steht da in Lukas Kapitel 24. Verstanden Jesus nicht, verstanden Gottes Plan nicht. Jesus hat ihre Erwartungen brutal enttäuscht. Und das ist auch der Kontext. Dieser Kontext bringt uns jetzt zu unserer heutigen Stelle. Wir werden sehen, dass Johannes der Täufer auch jemand war, den Jesus enttäuscht hat. Lasst uns lesen, Matthäus 11, Abvers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In Matthäus 14 bekommen wir noch mehr Hintergrundwissen. Da werden wir sehen, dass Johannes den König zurechtgewiesen hat und deswegen in den Knast geworfen wurde. Also Johannes der Täufer, der Vorläufer des Messias, der Herold des Messias Jesus, des Königs, war ein Cousin von Jesus. Johannes hatte eine Offenbarung von Gott. Gott hatte ihm gesagt, auf den du den Geist Gottes kommen sehen wirst, der ist es. Der ist der Messias. Und dann kam Jesus, um sich taufen lassen von ihm. Und der Himmel hat sich geöffnet. Und der Heilige Geist ist in Form einer Taube auf Jesus herabgekommen. Und der Vater hat gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und Johannes wusste es. Und er hat mit Überzeugung gepredigt. Dieser ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu binden. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Er wusste, wer Jesus war. Er kannte den Messias, den Retter Israels, den Christus. Und es hat ihn mit unheimlichem Freimut und Zuversicht erfüllt. Und er hat Buße gepredigt und Tausende sind gekommen, haben sich taufen lassen, haben Buße getan und dann hat er den König Herodes Antipas zurechtgewiesen. Und das Resultat war, ist er im Gefängnis gelandet. Aber im Gefängnis hat er gehört von diesen wunderbaren messianischen Werken, die Jesus getan hat, die Heilungen und so weiter. Das waren ja alles Zeichen. Und wenn wir uns da reinversetzen, ich stell mir vor, hat sich gedacht, okay, ja, wartet, bald wird der Messias kommen, wird den Römern und diesem Vasallen, dem König Herodes, ein Ende bereiten. Wahrscheinlich hat er täglich darauf gewartet, dass die Gefängnistür aufgeht und irgendwelche messianischen Soldaten reinkommen und sagen, Johannes, du bist frei, du bist gerettet, der Messias hat sein Großreich Israel aufgerichtet, komm her, er hat einen speziellen Thron für dich, neben seinem Thron. Und er hörte von diesen Wundern, die ja Hinweisschilder waren, aber es ist nichts passiert. Seine Umstände haben sich nicht verändert. Oh, Jesus hat so viel Tolles für andere getan, aber für mich? Seine Umstände haben sich nicht verändert. Hat er mich vergessen? Der Cousin Jesus? Bin ich ihm egal? Und dann sind so langsam diese Zweifel in sein Herz gekrochen. Ist das vielleicht auch nicht? Habe ich mich geirrt? War alles nur ein Traum? Bin ich getäuscht? Und es hat ihn so gequält, dass er zwei seiner Jünger zu Jesus gesandt hat. Ist eigentlich komisch, dass er noch Jünger hatte, der Johannes. Hat sie eigentlich auf Jesus hingewiesen. Aber vielleicht gab es da auch so diese abwartende Gruppe erstmal. Und er sandte durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glücklich in seiner Seele ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Also er gibt ihnen eine Antwort und verweist auf diese im Alten Testament verheißenen messianischen Zeichen. Also auf gut Deutsch oder auf gut Alttestament war die Antwort von Jesus, ja Johannes, ich bin der Messias. Aber das heißt nicht, dass sich deine Umstände ändern werden. Es wird noch schlimmer kommen. Ist das okay für dich? Ich habe einen anderen Plan für dich als du. Du wirst einen Kopf kürzer gemacht werden. Das werde ich zulassen. Ich habe ein anderes Reich. Ich habe andere Pläne. Bessere. Ich will euch nicht nur von den Römern befreien, irgendein irdisches Reich aufrichten. Ich will euch von eurer Schuld befreien. Mit Gott versöhnen. Nicht nur ein irdisches Großreich Israel, sondern ein geistliches Reich für alle Menschen. Und diese implizite Annahme, diese Erwartung, vielleicht der Vorwurf von Johannes war ja, wenn du der Messias bist, warum holst du mich nicht aus diesem Knast raus? Ja, Johannes, ich bin der Messias, aber nein, meine Pläne sind nicht deine Pläne. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Ist es okay für dich? Ist okay, wenn Gott deine Pläne, deine Träume nie wahr machen wird, sondern nur seine? Was heißt nur? Seine sind viel besser. Auch wenn wir das manchmal nicht sehen oder nicht verstehen. Timothy Keller hat geschrieben, das, was Gott uns gibt, ist genau das, worum wir ihn bitten würden, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Wenn wir alles sehen könnten, wenn wir alles wüssten, würden wir genau das wählen, was er uns gibt. Und ich glaube, Johannes, wenn er zurückgeschaut hat in der Ewigkeit, hat er gesagt, es war es wert. Ich war ein Zeugnis für Jesus vor König Herodes. Und dort in dem Knast. Und vielleicht hat sein Tod sogar anderen Menschen Leben gebracht. Und hey, Kopf kürzer, schneller Tod, besser als Krebs. Jesus hat ihm heimgerufen in die Herrlichkeit. Hat zu ihm gesagt, du guter, du treuer Knecht. Hat sich die Christenverfolgung erspart, die jüdischen Kriege erspart. Und wer weiß. Wir stehen hier und wir sehen gar nicht weit genug. Wir stehen unten im Tal, nicht oben am Berg, wo wir die Weite sehen. Wir können jetzt hier gar nicht sagen, ob etwas es wert ist oder nicht wert ist. Das können wir erst am Ende, wenn wir zurückschauen, wenn wir alles sehen, dann können wir das erst beurteilen. Wir sind da oft viel zu schnell. Auch mit unseren Anklagen an Gott. Jesus sagt Johannes hier, und glückselig ist, glücklich in seiner Seele ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Ich finde das interessant. Jesus hat dem Johannes nicht irgendwie die Seele gestreichelt, versucht ihn zu trösten. Er hat ihm ein Wort der Zurechtweisung, ein Wort der Korrektur gegeben. Erinnert euch dran, unsere Enttäuschungen entstehen durch falsche Erwartungen. Durch falsche Träume, die wir haben. Also was wir brauchen, wenn wir von Gott enttäuscht sind, ist ein Perspektivenwechsel. Also erstens eine neue Ausrichtung. Nicht auf irgendeinen Plan oder irgendeinen Traum oder irgendwelche Umstände, sondern auf Jesus. So wie Paulus gesagt hat in Philipper 1, Vers 21, das Leben ist für mich Christus. Eine Sache, eine Person, das ist mein Leben, Christus. Mein größter Wunsch ist, dass Christus durch mich groß gemacht wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Er ist mein Leben, er ist mein Ziel, er ist mein Plan. Und wir brauchen diese Grundsatzentscheidung in unserem Leben, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen, wenn Gott nicht das tut, was wir gerne hätten, dass wir nicht Anstoß nehmen an Jesus. Egal, was er tut oder egal, was passiert. Hey, er ist Gott. Er ist der Herr, nicht ich. Er darf tun, was er will. Auch wenn es mich enttäuscht. Darf er das? Darf er dich enttäuschen? Es geht um seine Ehre, nicht um mich. Es geht nicht um dich in deinem Leben, um deine Pläne, deine Träume, deinen Willen, deine Selbstverwirklichung. Wenn du dich selbst verwirklichst, wirst du es nicht wirklich mögen, was am Ende rauskommt. Wir sind für so viel mehr geschaffen, als nur für ein glückliches Leben. Paulus sagt, es ist Dreck, ein Haufen Dreck im Vergleich zu dem, was Gott für dich bereitet hat. Vergleich ihn zu kennen. David hat im Psalm 84 geschrieben, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Gebahnte Wege im Herzen. Was unser Herz in solchen persönlichen, enttäuschenden Zeiten beschützt, ist ein starkes Commitment, eine Hingabe, die nicht von unseren Gefühlen, nicht von unserem Wohlbefinden abhängig ist. Jesus ist es wert, dass wir ihm folgen, egal was. Hiob ist ein gutes Beispiel dafür. Nachdem all diese Tragödien passiert sind in seinem Leben, und er ist auch einer, der nicht das ganze Bild hatte, wenn er die Geschichte liest. Aber er hat gesagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und seht ihr, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen ein größeres Bild. Und im Buch Hiob sehen wir, dass da ein viel größeres Bild ist. Die ganze geistliche Welt und geistliche Kampf, der da abgegangen ist. Wir müssen eine ewige Perspektive gewinnen. Und dann zweitens, was du wissen darfst, du bist nicht allein in deiner Enttäuschung. Jesus ist bei dir. Jesus verwundet dich nicht und lässt dich dann allein sitzen. Nee, er ist da. Und drittens, haben wir schon besprochen, Jesus versteht dich. Er kennt dieses Gefühl. Und du darfst ehrlich, du darfst authentisch sein im Gespräch mit ihm. Er weiß, wie du dich fühlst, aus eigener Erfahrung. Und so, wenn du enttäuscht bist, dann hat er viel Barmherzigkeit für dich. Und dann viertens, große Bild ansehen. Jesus liebt dich. Das hat er uns bewiesen am Kreuz. Wenn du irgendwie dran zweifelst, schau aufs Kreuz. So sehr liebt er dich. Wenn du nichts anderes verstehst, das kannst du verstehen. So sehr liebt er dich. So weit ist er gegangen für dich. Und dann fünftens, erinnere dich daran, dass Jesus weiser ist als du. Viel weiser. Seine Wege sind höher als deine Wege. Er versteht alles, auch das, was du gerade nicht verstehst. Und dann fünftens, Jesus wird aus deinem Tod, aus dem Tod deiner Träume, deiner Selbstverwirklichung, deiner Enttäuschung, wird er Gutes hervorbringen und dich reifen lassen, wenn du an ihm festhältst. Ja, wir haben diese Verheißung, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also halt fest an ihm. Wird es gebrauchen. Denkt ihr nicht, dass Joni Erickson gerne gesund wäre? Aber wäre sie dieser geistliche Gigant geworden, der sie heute ist, wenn sie gesund gewesen wäre, ihr ganzes Leben? Sie, da ist so ein viel größeres Bild. Jesus hat Paulus gesagt, meine Gnade genügt dir. Ich werde dich nicht heilen, Paulus, meine Gnade genügt dir. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Meine Gnade genügt dir. Er hat ja eine Gotteserfahrung gemacht, als er an das Ende von sich selbst kam. Und wenn wir die Geschichte von Paulus ansehen, Gott hat durch Paulus so viel mehr vollbracht, als er aus eigener Kraft je zustande gebracht hätte. Ich meine, schaut euch die Missionsreisen von Paulus an. Er hat die halbe Welt für Jesus erreicht in ein paar wenigen Jahren. Das ist übermenschlich, was Gott da getan hat. Und wir erkennen das. Wir sagen, wow, das war Gott durch ihn. Und das ist auch ein Punkt, wenn Gott dich nie enttäuschen würde, dann könnte er nie was Besseres tun als deine Träume. Also Blick von den Umständen weg auf ihn. Seht ihr, Enttäuschungen können uns von Jesus wegtreiben. Und das ist natürlich die Absicht des Teufels. Oder Enttäuschungen können uns zu Jesus hintreiben. Das ist sein Plan für uns, dass wir zu ihm laufen. Und deshalb enttäuscht er unsere Pläne, unsere Selbstverwirklichung, wenn wir ein Stück weit von ihm abgekommen sind. Schau, Jesus ist nicht der Mittel zum Zweck. Jesus ist nicht der Glücklichmacher deines Lebens. Nee, er ist das Leben in Person. Und ich glaube, Jesus sagt hier Johannes mit anderen Worten, Johannes, gewinn wieder die rechte Perspektive. Nimm keinen Anstoß an mir. Nimm wieder deinen rechten Platz ein. Erinnerst du dich, dass du gesagt hast, er muss zunehmen, ich muss abnehmen? Lass das Ganze anklagen, das verstehen wollen, das Ansprüche stellen. Vertrau mir. Ruhe in mir. Trotz allem. In allem. Dann wirst du einer sein, der mit Tränen sät, aber Jubel erntet. Psalm 126. Seht ihr, Jesus enttäuscht uns nicht, weil er uns nicht mag oder weil er irgendwie böse ist mit uns, sondern weil er uns liebt. Weil er was Besseres hat, als wir gerade denken, was wir brauchen. Und seht hier, was Jesus über Johannes sagt, nachdem er ihn zurechtgewiesen hat. Das hat Johannes nicht gehört. Aber seht, wie gut Jesus über Johannes redet. Vers 7. Als die aber hingingen, da fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Warum seid ihr zu Johannes in die Wüste gegangen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt, so ein Wendehals, ein Schilf, das mal in die eine Richtung, in die andere Richtung geblasen wird vom Wind. So war Johannes nicht, der hatte Rückgrat. Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet, irgend so ein Komfortfreak. Sie, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Der einen gesucht, der versucht durch Klamotten oder durch Status euch zu beeindrucken? Nee, es war nicht Johannes. Johannes hatte keine weichen Klamotten, er hatte einen rauen Kamelhaarmantel. Dieses Outfit der alttestamentlichen, unbequemen Propheten. Oder was hat er hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Mehr als ein gewöhnlicher Prophet. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg von dir, vor dir bereiten wird. Verheißung aus Malachi 3 über den Vorläufer des Messias. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Johannes war ein großer Prophet. Der größte Prophet. Vielleicht die alttestamentlichen Propheten haben verheißen, der Messias wird kommen, der Messias wird sein Reich aufrichten. Johannes hat gepredigt, der Messias ist da. Dieser ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünden der Welt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und dann sagt er aber hier, der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Warum? Weil im Neuen Testament unsere Botschaft ist, der Messias war da. Der Messias hat uns gerettet. Das Reich Gottes ist da. Du kannst Teil von seinem Reich kommen. Du kannst unter seine Herrschaft kommen. Ich finde es auch interessant, dass er hier sagt, von den Frauen Geborenen. Das erinnert mich an Johannes Kapitel 3, wo Jesus Nikodemus gesagt hat, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann das geschehen? Du musst von deiner Mutter und dem Geist Gottes geboren werden. Eine natürliche und eine geistliche Geburt. Ja, wie kann das geschehen? Ja, erstens dadurch, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz bezahlt und zweitens, dass du es im Glauben für dich persönlich annimmst. So wird es wirksam für dich. Und so jeder, der im Reich Gottes ist, im Reich der Himmel ist, der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Warum? Weil wir leben im Reich Gottes unter seiner Herrschaft, als seine Königskinder, versöhnt mit ihm. Deswegen ist der Kleinste im Reich Gottes größer als der größte alttestamentliche Prophet, der aber noch vor Jesu Erlösungswerk gelebt hat. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird im Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Bisschen schwierige Aussage. Menschen haben eine gewalttätige Reaktion auf den Herrschaftsanspruch Jesu. Die Jünger wurden verfolgt und Gewalttätige wollten die Leitung von Gottes Reich an sich reißen. Vielleicht ist das, was hier gesagt wird. Oder vielleicht sagt er hier auch, wir brauchen dieselbe Einstellung, diese Bestimmtheit, diese wilde Entschlossenheit, nicht Passivität, um einzugehen in das Reich Gottes. Wie Jesus in Lukas 16, Vers 16 gesagt hat, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Neue Leben-Übersetzung übersetzt unseren Vers hier folgendermaßen. Seit Johannes der Täufer predigt und tauft, ist das Himmelreich mit Macht näher gerückt und es gibt genügend Menschen, die versuchen, gewaltsam hineinzudrängen. Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. In Malachi 3, Vers 23 haben wir diese Verheißung, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das heißt, damit ich nicht, wenn ich komme, den Bann an dem Land vollstrecken muss, alle richten muss. Und die Juden zur Zeit Jesu, die hatten die Erwartung, dass Elia kommen wird, bevor der Messias kommt. Und wie so oft hatten sie eine zu wortwörtliche Interpretation, die haben wirklich mit dem auferstandenen Elia gerechnet. Also zum Beispiel sind sie in Johannes 1 zu Johannes dem Täufer gekommen und haben ihn gefragt, bist du Elia? Und Johannes hat da gesagt, ich bin es nicht. Nicht leibhaftig, ich bin nicht wörtlich Elia, der Tischbeter, der 1. Könige 17 oder so in der Zeit gelebt hat. In Lukas 1, Vers 17, als der Engel zu Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, spricht und über Johannes prophezeit, sagt er das: Er wird vor ihm hergehen, vor dem Messias, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also der Engel sagt, das war die Erfüllung. Johannes der Täufer war die Erfüllung dieser Verheißung in Maleachi Kapitel 3. Also Elia war ein Bild für Johannes den Täufer. Der war so gekleidet, der hatte auch ein Nazirea-Gelübde, er hat in der Wüste gelebt, er hatte eine Botschaft der Buße. Also genauso wie jetzt Hesekiel oder Jeremia den Messias David nennen. Er ist bildlich gemeint, der David als ein Bild für den kommenden Messias. Jesus war natürlich nicht David in Person, aber er war der Sohn Davids, er war ein Nachkomme Davids und David war in vielen Dingen ein Bild für ihn. Also so ist es hier. Johannes ist Elias, sagt Matthäus, wenn ihr es annehmen wollt. Wenn ihr es annehmen wollt. Denn das hat sehr gewichtige Implikationen. Johannes hat auf Jesus hingewiesen und hat gesagt, er ist das Lamm Gottes, das Opfer Gottes. Er ist der Messias, er ist der Retter, König. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen, diese Generation, seine Zuhörer? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht wehgeklagt. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank und sie sagten, oh, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen, Jesus, ist gekommen, der isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Lukas in der Parallelstelle sagt uns dazwischen noch, dass das einfache Volk, die Zöllner, die Sünder, Gott Recht gegeben haben. Sie haben reagiert auf die Predigt von Johannes, sie haben Buße getan, sie haben sich taufen lassen. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Theologen nicht. Sie haben Gottes Plan für sich wirkungslos gemacht. Also sie wollten nicht auf Gott hören, weder auf Johannes noch auf Jesus, und sie wollten nicht Buße tun. Und Jesus sagt hier, sie sind wie störrische Kinder, die sich auf den Boden werfen und bocken, weil sie nicht ihre Vorstellungen durchsetzen konnten. Hey, komm, lass uns fröhlich sein, lass uns Hochzeit spielen. Kein Bock, ich spiele nicht mit. Okay, dann komm, lass uns Begräbnis spielen. Wollen wir auch nicht, ich spiele nicht mit. Kein Prophet konnte es ihnen recht machen. Johannes hat einen sehr asketischen, nüchternen Stil gehabt. Er war ein Nazirea, er hat keinen Wein getrunken, er hat keine Trauben gegessen, er hat nicht mal Brot gegessen, er hat die Heuschrecken gegessen. Und was haben sie gemacht mit Johannes? Sie haben ihn abgelehnt. Dann kam Jesus, der hatte einen fröhlichen Stil, der hat gegessen und getrunken mit den Menschen, sich gefreut mit ihnen. Und sie haben ihn auch abgelehnt. Also es lag nicht an den Propheten, nicht an ihrem Stil, es lag an ihrem Herzen. Sie wollten einfach nicht Buße tun. Wie viele Menschen heute auch. Alle möglichen Ausreden erfinden. Oh, warum lässt Gott Leid zu? Evolution, oh, die Kirche, die eine ist zu streng, die andere ist zu lasch. Und dann die angebliche Widersprüche in der Bibel und oh nee, ich habe intellektuelle Probleme zu glauben. Und dann manchmal, wenn du dich mit ihnen unterhaltest und nachfragst und vielleicht sogar ihre Fragen beantwortest, dann wollen sie trotzdem nicht zu Jesus umkehren. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Mann. Das war so, der hatte, ach, ich kann nicht glauben, alle möglichen intellektuellen Dinge. Und dann haben wir drüber geredet und ich konnte ihm wirklich jedes seiner Argumente entkräften und zeigen, dass Und am Ende hat er gesagt, aber ich werde trotzdem nie an Jesus glauben. Was war der Grund? Der Grund war, er hat nicht so gelebt, wie Gott es sagt. Wie Gott es will. Er hat in wilder Ehe mit seiner Freundin zusammengelebt und der war er auch nicht wirklich so hingegeben. Und wenn er sich zu Jesus bekehrt hätte, hätte er sein Leben ändern müssen. Und das war er nicht gewillt zu tun. Also, wahre Grund war, er wollte sein eigener Herr bleiben, er hat seine Sünde geliebt. Und ich habe ihm das auch nett gesagt, habe so den Finger ein bisschen in die Wunde gelegt und am Ende hat er es auch zugegeben. Er hatte kein intellektuelles Problem, er hatte ein moralisches Problem. Er war ein Rebell gegen Gott. Und solchen Menschen kannst du eigentlich nicht helfen. Kannst du nur warnen. Es ist nicht heil, so zu leben. Und das wird Jesus jetzt tun. Vers 20, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Also diese Zeichen und Wunder machen nicht unbedingt Herzen weich. Bringt Menschen nicht unbedingt dazu, Buße zu tun. Jesus auf den Thron zu lassen. Viele wollen Jesus so als ihren Dienstleister haben, aber nicht als ihren Herrn. Aber das ist, wer Jesus ist. Er ist Gott. Er ist der Herr. Und er will der Herr und Gott sein in deinem Leben. Und er wird nicht mit weniger zufrieden sein. Wird er keinen Kompromiss machen. Wehe dir, Chorasin. Wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Tyrus und Sidon waren heidnische Städte im heutigen Libanon, also an der Mittelmeerküste nördlich von Israel. Chorasin war eine Stadt nahe bei Kapernaum. Hatte Petrus sein Haus, war so der Hauptsitz von Jesus in Galiläa, da hat er die meiste Zeit verbracht. Bethsaida war die Heimatstadt von Petrus und Andreas und Philippus. Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades, das ist der Platz der Toten, wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Sodom war natürlich die Stadt, die gerichtet wurde zur Zeit von Abraham im Alten Testament. Die Stadt, die sprichwörtlich ist für Gottes Gericht. Und die Menschen zur Zeit Jesu, die hatten das Zeugnis von Johannes dem Täufer, sie hatten das Zeugnis von Jesus selbst und sie haben es trotzdem abgelehnt. Jesus sagt, den Sodomitern wird es besser gehen als euch im Gericht. Wie kann das sein? Wie kann Gott barmherziger sein mit diesen perversen, götzendienerischen, homosexuellen Vergewaltigern und Mördern in Sodom, als mit dem braven religiösen Juden zur Zeit von Jesus. Oder für uns heute mit uns braven religiösen Kirchgehern namens Christen. Hey, das war beleidigend für die Zuhörer, was Jesus da gesagt hat. Ja, die Wahrheit ist, je mehr Licht du hast, je mehr Offenbarung du hast, desto mehr Verantwortung hast du auch. Desto schuldiger bist du im Gericht, wenn du es ignorierst das, was du weißt. Ich glaube, Spurgeon hat mal gesagt, oder so ein bekannter Mann hat mal gesagt, mich beunruhigt nicht so sehr, was ich nicht verstehe in der Bibel, sondern was ich verstehe. Und da kommt Verantwortung. Wenn du es verstehst und trotzdem nicht reagierst, trotzdem nicht folgst. 1. Johannes sagt uns, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das Opfer Jesu am Kreuz kann dich freimachen von jeder Schuld. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus kann jede Sünde vergeben. Du bist nicht zu weit gegangen, jede Sünde. Aber es gibt eine unvergebbare Sünde und es ist die, ihn abzulehnen. Ihn abzulehnen, der deine Schuld getragen hat am Kreuz. Ja, dann bleibt nichts anderes, dann musst du selber tragen. Deine Schuld im Gericht. Jeder hier hat das Evangelium von Jesus gehört. Ich hoffe, jeder kennt die Wahrheit. Seid keine Rebellen. Ja, aber was ist mit den Eingeborenen im Dschungel, die nie von Jesus gehört haben? Oh. Mach dir keine Sorgen darüber. Gott wird fair sein. Aber es ist wieder so eine Ausrede. Was ist mit dir? Du hast es gehört. Du hast gehört, was Jesus für dich getan hat. Du hast mit uns Bibel gelesen, heute hier. Also bist du dafür verantwortlich, jetzt. Und wenn du noch Fragen hast, dann komm, frag uns. Aber hab kein rebellisches Herz gegen Jesus. Das ist nicht heil. Seht, das ist kein religiöses Spiel, was wir hier machen. Jesus wird dein Richter sein. Ohne jeden Zweifel. Also geh nicht ohne Jesus, ohne sicher zu sein, dass du Jesus hast und dass Jesus dich hat. Selbst wenn Jesus so anders ist, als du es dir wünschst. Selbst wenn du enttäuscht bist von Jesus vielleicht, wie die Pharisäer und so viele andere. Das ist normal. Komm zu Jesus. Halte fest an Jesus. Johannes 3, Vers 16 zum Abschluss. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Leben in Gemeinschaft mit Gott. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigartigen Sohnes Gottes. Das ist die Wahrheit. Das ist Gottes Wort. So ist es. Da fährt die Eisenbahn drüber. Und jetzt müssen wir unsere Entscheidung treffen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du Klartext redest. Auch wenn wir gerade in so einer Phase sind wie Johannes der Täufer. Was du sagst, glückselig, wer keinen Anstoß nimmt an mir. Herr, wir bekennen das, dass du weiser bist als wir, dass deine Pläne besser sind als unsere Pläne. Wir bekennen, dass du Gott bist und nicht wir. Und Herr, so füll uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir dir folgen können, dass wir dich ehren und dass dein Reich gebaut wird, Herr, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch hier in unserem Leben. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.